Aber als die liebe Steffi mich gefragt hat, warum bist du eigentlich hier, habe ich den grundsätzlichen Grund genannt, mich wegen Gott.
Aber ich bin natürlich auch hier, weil Landesaustauschdienst heute ist und wir Pastoren des Landesverbandes und auch Brüder aus dem Landesverband in den unterschiedlichen Gemeinden heute predigen, damit wir uns kennenlernen. Und ich bin also der Pastor der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Gotha. Deshalb habt ihr auch eine Ansage aus Gotha heute gehabt. Also was ihr wahrscheinlich normalerweise nicht habt, weil so dicht ist Gotha dann auch nicht. Also wir haben nächste Woche zwei Schwestern aus Uganda da, die erzählen von dem, was Gott tut in Uganda. Und ich bin sehr, sehr dankbar für Antje. Sie hat ein Lied gespielt, was bei meiner Bekehrung ganz, ganz wichtig war. Nämlich, Herr, im Glanz deiner Majestät stehen wir vor dem Tufen vor deinem Thron. Und tut mir leid, ich konnte bei dem Lied nicht sitzen bleiben, weil das heißt, da stehen wir. Und es ist manchmal typisch für das, was wir so erleben. Wir singen Dinge, aber tun wir sie denn? Leben wir sie wirklich? Ich weiß, dass ich dieses Lied gehört habe in der Petrikirche in Hamburg, bei Wolfram Kupfermann, die Kirche platzte aus allen Nähten. Und das war Erweckung, da habe ich das zum ersten Mal erleben dürfen. Ich komme aus einer ganz kleinen Landgemeinde in der Nähe vom Norden von Hamburg. Landeskirche Steinkirchen heißt das Dorf. Altes Land, Obstbaugebiet. Weiß ich nicht, einige kennen euch vielleicht das von euch, wenn die schon mal im Norden von Hamburg in diesem Obstbaugebiet waren. Nordwestlich der Elbe liegt das. Sehr schöne Landschaft. Aber die Kirchen, naja, waren auf jeden Fall nicht voll, formuliere ich das mal vorsichtig, okay? Und ich habe dann, als ich älter wurde, habe ich mal vom Dachboden meiner Oma, wie erzählt, Don Camillo und Peppone runtergeholt, habe mir gewünscht, so mit Jesus mich zu unterhalten wie Don Camillo, zu erleben, dass er wirklich spricht und antwortet. Und das war wichtig für mich. Mit 12 Jahren hat er zu mir gesprochen, gesagt, ich soll Gott dienen. Ich war auf einer linken Jugendfreizeit, die haben gesagt, okay, wie geht's dir? Geht's dir wirklich gut? Warst du zu lange in der Sonne? Also das konnten die überhaupt nicht nachvollziehen. Jedenfalls war das für mich klar. Ich habe dann Theologie studiert und in Hamburg habe ich zum ersten Mal dann auch freie Christen kennengelernt, Leute, die wirklich auch diese Erfahrung mit Gott gemacht haben, die ich mir immer gewünscht habe. Das hat mich sehr in Frage gestellt. Und da habe ich in der Petrikirche dann bei Wolfram Kupfermann auch erlebt, dass Gott antwortet, dass Gebete erhört wurden. Dieses Lied wurde einmal der Höhepunkt von fast jedem Gottesdienst. Wenn das Herr im Glanz deiner Majestät, wenn dann du bist die Quelle des Lebens, wenn das durch diese hohen Gänge geheilt ist und tausende Menschen das gesungen haben, das war unglaublich. Also ich habe erlebt, dass Gott nicht, das ist nicht nur so, wo der Pastor spricht und alles schläft, sondern Gott hat geantwortet, Dinge sind passiert. Dinge, die ich nur in der Bibel gelesen habe, die waren Wirklichkeit. Und das war toll, ich habe es sogar erkannt, das stand in Korintherbriefen. Das war toll, ich habe das erleben dürfen, das hat mich auch bewegt, dann Pastor einer Kirche werden zu wollen, der offen ist, dass alles, was in der Bibel steht, auch wirklich passieren kann, wo wir nicht die Bibel korrigieren mit dem, was wir heute für möglich halten. Was ich dann leider in Theologie schon erlebt habe, ich habe dann Theologie studiert in Hamburg an der Uni und bin später auf ein Seminar gegangen. Nun war das Berührerseminar der Pfingstkirchen. Wie kam das? Ich habe dann in den Studentenarbeit, Studenten für Christus, lange gearbeitet. Und da habe ich mit Baptisten gearbeitet, von Udo Herrmann aus der Josor-Gemeinde damals in Hamburg. Und mit den Mennoniten und mit den Jesus-Freaks. Sie haben alle Gott gedient und haben klargemacht, Jesus ist der entscheidende Punkt. Und deshalb ist es, denke ich, für mich nicht entscheidend, welche Kirche du bist. Sondern entscheidend ist Gott und Jesus, die Beziehung, die du zu ihm hast. Und ich weiß, ich habe in meinem Leben viele verrückte Dinge erlebt, dass ich jetzt hier stehen würde für mich als Kind war das hier Deutsche Demokratische Republik, dass ich hier stehen würde und hier je predigen würde, hätte ich mir nie träumen lassen. Gott tut Wunder. Ich weiß, haben wir gesungen von Samuel, Herr, Gott tut Wunder. Ich weiß, wir haben auf die Grenze geguckt und meine Oma hat immer gesagt, du, in der Stunde sind diese blöden Panzer hier. Und wir hatten Angst. Na, zumindest meine Oma. Na gut, sie hat das mal erlebt mit Russen, die kamen und so weiter. Und sie hatte Angst gehabt. Und dass ich jetzt hier stehen kann, finde ich immer noch ein Wunder. Wir vergessen das so schnell. Das finde ich toll. Ich hätte Nordelbische Kirche, ich hätte auch nie wie später in Bremen sein können oder jetzt hier. Gott hat das möglich gemacht. Gott tut sowas. Gott beruft Menschen. Er macht Dinge möglich, die wir nicht für möglich halten. Und ja, jetzt habe ich euch ein bisschen zu mir erzählt, dass ihr auch wisst, wo ich herkomme. Also wie gesagt, ich habe diesen seltenen Nachnamen Schmidt. Ich schmiede das Reich Gottes. Meine Eltern dachten sich, will ich wenigstens selten Vornamen haben, Mark Alexander, bin ich sehr dankbar dafür. Und wie gesagt, ich bin jetzt in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Gotha. Und wenn ihr den nordischen Akzent versteht, also ich versuche den zu unterdrücken, aber ich kann ein bisschen sprechen so, wenn euch das lieber ist, so norddeutsch, aber ich versuche langsam zu reden. Ich weiß, ich rede auch tendenziell relativ schnell. Also ich denke, ich bete noch einmal kurz für diese Predigt, dass wir mit offenem Herzen einfach das hören, was Gott uns sagen möchte. Okay? Herr, ich danke dir dafür, dass du zu uns sprechen möchtest heute Morgen und dass du hier bist, dass du unser Herr bist, dass du Wunder tust. Und ich danke dir dafür, dass du, wenn wir dich suchen, uns verändern willst, Herr. Hab Dank dafür. Sprich du zu uns durch dein Wort. Amen. Ja, den Bibeltext, den ich euch mitgebracht habe, der passt eigentlich zur Himmelfahrt, obwohl es nicht der Himmelfahrtstext ist. Und er erzählt von Aussicht, die wir haben auf Gott. Aussicht auf die Ewigkeit. Ich weiß, ihr habt hier ein großes Privileg. Ihr habt Berge, die gar nicht so weit weg sind. Also in Gotha sind wir eine halbe Stunde auf dem Inselsberg mit dem Auto. Besser wäre natürlich, man klettert hoch. Aber mit zwei kleinen Kindern ist das schwierig. Also, ja, das ist toll. Ich meine, die Aussicht im Norden, damit wir im alten Land Aussicht hatten, überall sind die Kirschbäume. Man kann nicht gucken, muss man auf den Deich klettern, um rüber zu gucken. Andere Berge gibt es nicht, die haben wir selbst gebaut. Das sind die Deiche. Also ihr habt hier schon die schöne Station, dafür habt ihr jetzt nicht so das Meer, da hat man auch schöne Aussicht. Aussicht ist etwas Tolles. Und das Entscheidende ist, wohin gucken wir, wenn wir Aussicht haben. Und da möchte ich mit euch den Predigttext angucken, der steht im Markus-Evangelium, im 9. Kapitel, Vers 2 bis 10. Also Markus-Evangelium, 9. Kapitel, Vers 2 bis 10. Ich glaube, ja genau, wir haben es auch angebeamt, aber ihr dürft auch gerne die Bibel aufschlagen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr so als Familie zusammensitzt, könnt ihr auch gerne euren Nachbarn auch eine Bibel aufschlagen, denn ich werde auch kurz auf Paralleltexte gucken. Ich sage euch jetzt mal die Paralleltexte dazu. Die sage ich euch kurz mal. Der eine steht in Matthäus 17, Vers 1 bis 9. Matthäus Evangelium 17, 1 bis 9. Und Lukas Evangelium 9, 28 bis 36. Das ist der zweite Paralleltext. Lukas 9, 28 bis 36. Was hat das damit auf sich? Wieso gibt es überhaupt Paralleltexte? Nun gut, die drei Evangelisten waren Jünger Jesus. Sie haben die Dinge erlebt und aufgeschrieben, die Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und wie Menschen so sind, wir erleben Dinge und schreiben unterschiedlich auf, was uns wichtig war. Und Gott hat durch jeden von ihm Gottes Wort in Menschenwort durch sie gesprochen und ihnen unterschiedliche Punkte aufs Herz gelegt. Dazu kam ihr Hintergrund, der eine griechisch, der andere jüdisch. Und in diesem Text werden wir genau das an der Stelle haben, wo ihr Hintergrund unterschiedlich war. Der eine aus der Diaspora, zwei aus Palästina. Das führt zu unterschiedlichen Ergebnissen an manchen Stellen. Dazu kommt noch, dass Gott, denke ich, auch für jeden von uns andere wichtige Punkte klar macht. Gut, jetzt hat die Predigt angefangen, keiner darf mehr kommen. Okay, gut, also dazu diesen drei Texten. Gott spricht durch diese Menschen unterschiedlich, aber es geht um ein und dieselbe Sache. Und ich lese erstmal den Markus-Text vor, ja? Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einem hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen 3 Hütten bauen. Wörtlich steht dort Zelte, steht auch Elberfelder, wenn ihr habt. Also wir wollen 3 Zelte bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemanden sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstände von den Toten. Ja, ist ein schöner und langer Text und ich gebe zu, viele Jahre lang habe ich diesen Text nie wirklich verstanden. Bis er mir in einer Situation, wo es mir schlecht ging, sehr, sehr wichtig geworden ist. Und wieso? Ich werde euch jetzt erstmal die Punkte von diesem Text durchgehen und auch die Fragen, die an diesem Text etwas schwer zu verstehen sind, versuchen Licht reinzubringen, auch den Hintergrund beleuchten und sehen, was er uns dann zu sagen hatte, was er für Jesus, die Jünger und damit auch für uns heute zu bedeuten hat. Gucken wir uns erstmal den Text genau an. Der fängt schon mal an nach 6 Tagen. Und da sind wir nämlich schon mal bei der ersten Frage, die Zeitangabe. Was heißt die eigentlich? Der historische Sinn hier sozusagen. Ich meine, wir wissen das nach 6 Tagen. Was kommt dann? Der Sonntag, da hören wir Gottes Wort. Der Höhepunkt für uns die Woche, da leuchtet Gott in unser Leben. Super, dass ihr hier seid und das gemeinsam so euch wünscht. Super, wenn wir das auch erleben. So geschieht es auch in diesem Text. Gott leuchtet das Leben dieser Jünger und Jesus. Aber interessanterweise ist es so, dass bei Lukas steht, etwa 8 Tage nach diesen Reden. Und Matthäus und Markus berichten beide von 6 Tagen. Wie kann das angehen? Ist das hier ein Widerspruch? Sind hier unterschiedliche Quellen am Werk, was man so in Theologie jetzt lernen würde? Was ist da, steht dahinter? Ich denke, es gibt 2 Dinge, auf die Jesus hier mit dieser Geschichte eigentlich Bezug nimmt, die auch Petrus erkennt in dieser Geschichte, die er sieht, was hier eigentlich angesprochen sind, was uns nicht sofort eingängig ist, was wir auch aus den Worten nicht heraushören. Der Punkt ist, die damals das gehört haben, haben das aber sofort gehört, weil sie die Worte kannten, die waren Signalworte, wir erkennen sie nicht mehr, sie erkannten sie. Das ist ungefähr so, wie wenn Jesus zum Pflügen redet. Wer hat heute Morgen noch gepflügt? Okay, wir haben wenig Bauern hier. Und wenn, hast du einen Traktor. Also, das ist wirklich so. Wir pflügen nicht mehr. Jesus redet davon. Die haben das gewusst. Die kannten das. Die haben das alle gemacht. Für uns ist das aber fremd meistens. Und so ist es nun auch mit diesem Text. Hier kommen Signalworte vor, die wir nicht verstehen. Erst ein Hintergrund dieser Geschichte steht in allen Kommentaren, ist auch richtig, ist natürlich Exodus 24. Das Verhältnis, was Jesus zum Alten Testament hat, wie wir in der Bergpredigt lesen, ich bin nicht gekommen, um abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Er ist die Erfüllung dessen, was uns verheißen wird. Und hier ist der Exodus 24, der Aufstieg von Mose auf den Berg Sinai. Da lesen wir Exodus 24, 16. Die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Sinai herab und die Wolke bedeckte den Berg 6 Tage lang. Am 7. Tag rief der Herr mitten aus der Wolke Mose herbei. Der ging den Berg hoch, nicht? Also hier erkennen wir schon bestimmte Dinge wieder. Was nämlich? Berg, Wolke, 6 Tage und am 7. Tag geht Mose hoch und wird gerufen. Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte, Gottes Erscheinung hier auch. Also es ist ein Hintergrund, ein Text, der dahinter steht, auf den Jesus sich hier bezieht. Aber woher bitteschön kommt da Lukas mit seinem 8. Tag? Manche sagen, Lukas war Arzt, der konnte nicht so gut zählen. Gut, ich war nicht so gut in Mathe, aber ob du 6 Tage fest oder Urlaub frei hast oder 8 Tage, das merkst du schon, oder? Also, wieso auch noch 2 Tage Unterschied? Das ist echt schwer zu verstehen. Und der andere Hintergrund hier, das deutet letztendlich Petrus an. Petrus war der Typ mit Durchblick für geistliche Dinge. Nicht immer, aber häufig. Er hatte Durchblick. Er konnte Dinge sehen, verstehen, weil er sich auf Gott ganz eingelassen hat. Und in diesem Punkt, auch wenn er steht, er war verstört, er hatte eine Erkenntnis. Und zwar das Wort, was da stehen, das meine ich, das Signalwort heißt Hütten bei Luther oder Zelte im Originaltext. Das hebräische Wort ist Sukkot. Und dieses Wort war das Signalwort, mit dem jeder gewusst hat, was hier eigentlich gemeint wird. Und auch mit den 6 bzw. 8 Tagen passt das super zusammen. Die haben das sofort verstanden. Das wäre bei uns, als wenn jemand vom Weihnachtsbaum redet. Dann wisst ihr auch sofort, was gemeint ist, oder? Ihr kennt es, ihr wisst es. Jetzt fallen mir lustige Umfragen aus Österreich ein, wo sie nicht zuordnen konnten, dass Josef und Maria die Eltern von Jesus sind, obwohl sie wussten, dass sie seine Eltern sind. Wer ist das Kind von Josef und Maria? Da haben sie wieder gesagt, Josef der Zweite. Aber es ist kein Scherz, die Umfrage habe ich gerade gehört, dachte ich, es kann nicht angehen. Aber es ist so, wir sind so in unseren Gedanken verwurzelt, dass wir sowas gar nicht mehr mitkriegen. Also welches Fest könnte denn da im Hintergrund stehen, wenn es hier um Zelte geht und 6 Tage dauert und was mit Israel zu tun hat? Ja, genau, auch das Wort von Luther, Hütte, ist in dem Kontext, vielleicht habe ich dann Luther genommen, weil er das Wort geschrieben hat. Vollkommen richtig, das ist das Laubhüttenfest. Und die haben das sofort gehört. Wir nicht mehr, ist auch nicht übel, weil die Übersetzung lässt uns das auch nicht so erahnen. Aber wie lange dauert denn das Laubhüttenfest? Das ist jetzt wirklich eine Fachfrage, nicht? Wie lange dauert das? Ihr könnt es ahnen. Ja, die Frage ist, wie lange dauert das Laubhüttenfest? Und da sind wir genau bei der Frage, die diese beiden Zeitangaben erklärt. Es dauert 6 Tage, 6 plus 1, denn der letzte Tag ist das Torahfest. Was passierte nämlich, nachdem Israel in der Wüste gewandert war? Was kriegten sie geschenkt? Die Torah. Wo? Am Berg. Und das feierten sie am Ende im Torahfest. Da haben wir jetzt auch wieder, Jesus ist die Torah und am Ende soll auf mich hören, genauer Bezug auf das Wort von Mose und hier auf die Geschichte mit Exodus. Also hier wird auf, im Prinzip ist es die zweite Geschichte sozusagen der Inhalt des Endfestes, des Laubhüttenfestes. Und wann geschieht das? Nach 6 Tagen am 7. Tag. Was ist es hier? Nach 6 Tagen der 7. Tag. Also es ist der Bezug, das Torahfest auf dem Laubhüttenfest, der Höhepunkt, wo die Torah vom Berg runterkommt und wir Gotteserfahrung haben. Und Jesus geht auf den Berg rauf und hat Gotteserfahrung wie Mose. Also wir sehen, es ist hier absolut der Bezug vom Laubhüttenfest. Wir wissen immer noch nicht, wie kommt der Lukas auf die 8 Tage. Der Punkt ist, es gibt im Judentum, will man versuchen, sich wirklich an die Torah zu halten und nichts falsch zu machen. Weil wenn du einen Fehler machst, ist es eine Handlung gegen Gott. Deshalb hat man einen Zaun um die Tora gebaut, damit du genau weißt, was und wie du tun musst. Dieser Zaun um die Tora ist der Talmud. Genaue Anweisungen, wie hältst du dich an die Feste, wie feierst du den Schabbat, wie feierst du das Laubhüttenfest, wie trägst du nicht am Schabbat, größte Traktat übrigens, wie nimmst du zum Beispiel einen Schlüssel mit in die Synagoge, wenn du nichts tragen darfst? So ganz interessante Fragen, die sehr schwer zu beantworten sind. Ihr baut es in eure Kleidung ein, den Schlüssel, so als kleinen Tipp, als Orthodox, wenn ihr orthodoxe Juden werden wollt, das ist die Lösung. Also wirklich Fragen, die werden dort alle beantwortet. Aber es gibt zwei Talmud. Und in diesen beiden Talmud gibt es unterschiedliche Angaben zu der Dauer des Festes. Einfach dadurch entstanden, es gibt den palästinensischen Talmud. Der palästinensische Talmud galt in Israel. Auf den nehmen Bezug hier ganz offensichtlich Markus und Matthäus. Da steht nämlich 6 plus 1, 7. 6 Tage Sukkotfest, 1 Tag Torahfest. Aber durch unterschiedliche Lesungen entstand es im babylonischen Talmud, der ist übrigens 5 Seiten auch länger, weil es schwieriger ist, wenn man nicht in Jerusalem, nicht in Israel ist, den alles zu befolgen, weil dort mehr Anordnungen dazukommen, ist der 35 Bände dick. Der palästinensische 30 Bände. Also viel Spaß beim Lesen. Ihr müsstet auch unpunktiertes Aramäisch lesen können und so weiter. Ist nicht einfach im Original, das Ding zu lesen. Aber es ist schon, da kommt der Unterschied her. Lukas hat den babylonischen Talmud offensichtlich zugrunde genommen. Offensichtlich war ihm das näher. Das war die Tradition, in der er gelebt hat. Er hat auch einen griechischen Hintergrund. Genau, da sind wir. Bei Griechenland war der babylonische Talmud gültig. Das hat er erfahren, wahrscheinlich als Kind und überhaupt und in seinem Leben. Das war für ihn automatisch klar. Das ist 8 Tage lang, also 7 plus 1, also einen Tag länger. Wahrscheinlich entweder, weil man nach Jerusalem musste zum Torahfest, oder es war ein Fehler in den Präpositionen. Jedenfalls ist der babylonische Talmud bis heute, das ist dort einen Tag länger. Und dadurch kann man also verstehen, hier sind zwar unterschiedliche Zeitangaben, aber ein Hintergrund, nämlich das Laubhüttenfest. Gut, die Frage ist, was bedeutet das für uns? Dazu kommen wir noch. Der zweite Punkt ist Berg als Ort der Gotteserfahrung, Gipfelerlebnisse. Da heißt es jetzt weiter, da heißt es, dass Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite nahm und sie auf einen hohen Berg führte, nur sie allein. Wir werden den drei wieder begegnen beim Ölberg. In der letzten Furcht Jesu, der Angst, dem Gegenbild zur Verklärung. Dann ist der Bezug zu Exodus 24 nicht zu übersehen, wo Mose auch Leute mitnahm, nämlich 3 Stück. Bibelquiz könnten wir fragen, wer, aber ich hätte es auch nicht auswendig gewusst. Aaron, Nadab und Abihu nimmt er mit, also wichtige Leute für ihn nimmt er mit. Und 70 Älteste, für die er vorher gebetet hatte, die nimmt Jesus hier nicht mit, aber wieder ist klar der Bezug. Die drei wichtigsten werden mitgenommen. Und wir begegnen Bergen immer wieder, wie der Bergpredigt und den Gebetsnächten Jesu. Der Berg als Ort der besonderen Gottesnähe. Wenn wir mal die Berge des Lebens Jesus uns angucken, der Berg der Versuchung, der Berg der großen Verkündigung, der Bergpredigt, der Berg des Gebetes, der Berg der Verklärung, der Berg der Angst, der Berg des Kreuzes und schließlich der Berg des Auferstandenen, wo Jesus erklärt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Also der Berg ist ein Ort des Gottessuchens, des Gottesbezuges. Wir hören im Hintergrund auch die Berge des Alten Testamentes, Sinai, Horeb, Moria, Offenbarung, Berge des Alten Testamentes. Berge sind Orte des Aufstieges, des inneren Sammelns. Da bist du frei von den Lasten des Alltags. Du guckst rüber über das Tal, du kannst weit sehen. Sie geben Ausblick auf die Weite der Schöpfung. Du bist dem Schöpfer nahe. Und natürlich erinnern sie auch an den Höhepunkt im Alten Testament, dem Opfer Isaak als Leidensgeschichte. Und da, wo Gott dann auf dem Berg eben genau das tut, nämlich Jesus opfern, seinen Sohn. Und so erklärt sich dann auch der Bezug zu Mose und Elia. Sie hatten auf dem Berg Gottes Offenbarung erfangen dürfen. Nun stehen sie mit der Offenbarung Gottes selber im Gespräch. Und er wurde vor ihnen verklärt, heißt es. Markus sagt, seine Kleider wurden strahlend weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Matthäus hat größere Worte. Er sagt, sein Antlitz strahlte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Das klingt schon mehr nach Liebesbrief, nicht? Also was Tolles, wie die Sonne. Gottes Gegenwart ist wie die Sonne, sie verändert uns. Lukas gibt als einziger das Ziel des Aufstiegs an. Er stieg auf, um zu beten. Und erklärt nun, während er betete, verwandelte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand blitzte weiß auf. Lukas 9, 29. Also während er betete, verwandelte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand blitzte weiß auf. Also die Verklärung, um die es hier geht, ist nichts anderes als ein Gebetsereignis. Das ist das, was passiert, wenn wir beten. Gottes Sonne verändert uns. Wir werden nicht braun, sondern weiß. Wir werden leuchten in Gottes Gesicht. Es wird sichtbar, was Gott mit uns tut. Jesus wird innerst durchdringen von seinem Sein mit Gott. Und er wird Licht von Licht. Glaubensbekenntnis kennt ihr, wahrer Gott von wahrem Gott. Licht von Licht. Und hier wird auch sowohl die Übereinstimmung als auch der Unterschied zu Mose sichtbar. Mose, Exodus 34, während Mose vom Berg herabstieg, wusste er nicht, dass die Haut seines Gesichtes Licht ausstrahlte, weil er mit dem Herrn geredet hatte. Aber hier sehen wir auch bei Jesus den Unterschied. Bei Jesus ist es so, dass er selber strahlt, weil er Gott ist. Jesus selber ist Gott und leuchtet im Licht. Und als ich vorhin sagte, wir dürfen so kommen, wie wir sind, ja, aber wenn wir beten, wenn wir Gott suchen, verändert uns das. Man sieht uns das an. Wie heißt er nochmal? Nietzsche, Pastorensohn, der diesen netten Satz geprägt hat, Gott ist tot, war Pastorensohn, hat gesagt, ich würde den Christen ja so gern glauben, dass sie erlöst sind, wenn sie auch so aussehen würden. Und es ist so, sind wir immer so, sehen wir so aus, erleben wir das? Gott lädt uns dazu ein, dass wir das erleben, diese Veränderung. Und tue ich das immer? Nein. Jesus steht hier vor einer schwierigen Entscheidung, schwierigste Zeit seines Lebens, wo er ans Kreuz geht, aber er sucht Gott im Gebet und lässt sich verändern. Und dieses weiße Lichtgewand, das Jesus bei der Verklärung trägt, da ist mir gerade aufgefallen, dass ich die Taufbilder angeguckt habe. Wovon erzählt das nämlich noch? Was tragen die da nämlich bei der Taufe? Weiße Gewänder. Wofür steht das? Ja, Reinheit, natürlich, genau. Aber noch wofür was? Manche sagen, das ist unser Totenhemd. Auch das stimmt. Aber warum? Das ist was Positives. Weil die weißen Gewänder die Wände sind, die wir tragen werden in der Offenbarung, wenn wir bei Gott sind. Sie sind Ausdruck des himmlischen Wesens. Sie sind Gewänder der Engel, der Auserwählten. Deshalb tragen die Engel immer so schön weiß, wenn sie dann in Bildern karikiert dargestellt werden. So spricht die Apokalypse des Johannes, Offenbarung des Johannes, von weißen Gewändern, die die Geretteten tragen werden. Zum Beispiel Offenbarung 7, 9 und Vers 13. Die Gewänder der Erwählten sind weiß, weil sie im Blut des Lammes weiß gewaschen sind. Das, denke ich, ist das, was hier auch im Hintergrund steht. Weiß gewaschen, Gebet verändert. Durch die Taufe sind wir mit Jesus im Licht gekleidet und selber Licht geworden. Gut, soweit so schön, Jesus wird durch Gebet verändert. Wie geht das jetzt aber weiter? Es erschienen ihm Elia und Mose und sie redeten mit Jesus. Erscheinen dir im Gebet häufig Elia und Mose und reden mit dir? Ich gebe zu, auch eher selten bei mir. Das hat hier aber eine ganz besondere Bedeutung, eine großartige Bedeutung. Deshalb werde ich sie auch mit euch teilen. Elia und Mose sind im Glauben des Alten Testamentes nicht irgendwer. Elia und Mose sind ein Zitat. Elia und Mose bedeuten etwas, nämlich was? Wofür steht Elia und wofür steht Mose? Mose könnt ihr wissen, wofür steht Mose? Ich gebe euch noch mal ein kleines Text, es war der siebte Tag, Tag des Torahfestes. Wofür steht Mose? Genau, für die Torah, die Gott gegeben wurde, für die fünf Bücher Mose, die Torah. Und das ist das, was da gerade gefeiert wird. Also Mose ist der Gründer des Gesetzes. Und wofür steht Elia? Haben wir jetzt das Gesetz? Die Propheten. Das Alte Testament zitiert allgemein, und das Neue Testament auch an vielen Stellen, die Bibel, wie wir sie heute kennen, gern das Alte Testament nennen, als Gesetz und Propheten. Laut Hebräisch gibt es drei Teile, Torah, Neviim, das sind die Propheten, und Ketuvim, daraus wird zusammengesetzt, Tenach. Torah, Gesetz, Neviim Propheten, Ketuvim Schriften. Die sind also, die Schriften sind, werden nicht so zitiert wie zum Beispiel das Gesetz und die Propheten. Gesetz und Propheten sind die beiden Beine, auf denen das Judentum steht, zu dieser Zeit auf jeden Fall. Und die beiden reden nur mit Jesus. Gesetz und Propheten sprechen mit Jesus und sprechen von Jesus. Das heißt, sie bestätigen ihn. Einzig Lukas erzählt uns wenigstens in einer kurzen Andeutung, wovon die beiden großen Gotteszeugen mit Jesus reden. Wovon? Lesen wir in Lukas 9, 31, die auch Lukas aufgeschlagen haben, sonst können wir das auch nochmal anbieben. Lukas 9, Vers 31, da steht das. Lukas 9, 31. Sie erschienen in Herrlichkeit und redeten über seinen Exodus, seinen Ausgang, der sich in Jerusalem erfüllen sollte. Das heißt, Jesus stand vor einer schwierigen Zeit in seinem Leben, nämlich der Zeit vor dem Kreuz. Seine Jünger konnten das nicht verknusen, was dort mit ihm geschehen sollte. Selbst Petrus hat sich massiv dagegen gewehrt, ihm am Ende sogar noch mit dem Schwert verteidigt. Aber er wusste, was ihm bevorsteht. Und er sucht Gott vor dieser schwierigen Zeit. Und Gott sendet ihm die wichtigsten Zeugen des Alten Testamentes, um ihn zu bestätigen, um ihn zu bestärken, um ihn zu trösten, um ihm sicher zu sein. Lass dir nicht von deinen Jüngern was anderes einreden. Geh deinen Weg, das, was Gott dich berufen hat. Hindurchzugehen durch das rote Meer der Passion und hinüberzugehen in Herrlichkeit. Jesus-Exodus. Das Wort Ausgang, was da steht, heißt, kann man letztendlich auch eben lateinisch Exodus übersetzen. Und diese Zeugen bestärken ihn. Wenn man schon von Elia redet, kann man an dieser Stelle vorausgreifen, Markus 9, 9 bis 13. Da fragen ihn dann die Jünger, als sie runtergehen, wie war denn das? Kommt Elia zuerst? Ja, Elia kommt zuerst und stellt alles wieder her, sagt Jesus. Aber warum heißt es dann vom Menschensohn in der Schrift, er werde viel leiden und verachtet werden? Ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Doch sie haben ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift steht. Lesen wir Markus 9, 9 bis 13. Jesus bestätigt, dass Elia wiedergekommen ist. Und das macht ja auch den entscheidenden Unterschied aus. Deshalb lassen die Juden bis heute im Passafest einen Platz frei. Jesus sagt, er ist gekommen. Man erwartete dann damals im Talmud, dass Elia ein Märtyrium würde erleiden würden, wenn er wiederkommt. Und so identifiziert Jesus ihn hier ganz klar mit Johannes dem Täufer, der auf seine Ankunft hingewiesen hat. Also, Gesetz und Propheten, Elia und Mose weisen auf Jesus hin. Gott sendet seine Boten, um Jesus zu bestätigen, ihn zu stärken, dass er seinen Weg gehen soll, der ihm gesagt hat. Eine tolle Erfahrung. Ich wünsche, dass wir das auch im Gebet erleben. Dass wenn wir zu Gott gehen, dass er uns Klarheit schenkt über das, was er gesagt hat. Dass er uns bestärkt, dass er uns Mut zuspricht. Lesen wir weiter Markus 9 bis 5. Markus 9, 5, Entschuldigung. Markus 9, 5. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Die Jünger sind von dieser Größe, dieser Erscheinung vollkommen weggerissen. Sie waren vor Furcht benommen, sagt uns Markus. Frage ist, was redet hier Petrus? Ist er einfach etwas überwältigt gewesen, redet infolgedessen Unsinn? Sagen so 95% der Kommentare. War er in Ekstase, war er von der Furcht benommen und redete Unsinn? Nein, ich denke, er hat erkannt, dass hier etwas geschieht, was mit dem Laubhüttenfest zu tun hat und etwas ganz, eine ganz besondere Bedeutung hat. Und vor allem, weil es auch um diesen Endtag der Erscheinung geht. Es ist einmal das Anklang wieder an die Offenbarungsgeschichte zum Torahfest, der Hintergrund, das Sinai-Geschehen. Mose baute nach diesem Text außerhalb des Lagers ein Offenbarungszelt, auf das sich eine Wolkensäule niederließ. Dort redete der Herr und Mose miteinander Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Also der Hintergrund ist klar. Aber warum will der dann hier drei Offenbarungszelte bauen? Das passt nicht. Auch da sind die meisten Kommentare dann drin, dass der Hintergrund hier ist das Laubhüttenfest. Und da etwas ganz Besonderes, nämlich die messianische Dimension des Laubhüttenfestes. Die Feste in Israel hatten drei zentrale Punkte. Einmal die Erinnerung an Schöpfung, Einmal die Geschichte Israels und der dritte Punkt, die Hoffnung für die Zukunft. Man nennt es die eschatologische Dimension. Und diese Dimension, darum geht es hier. Die Hürden galten nicht nur als Erinnerung an den göttlichen Schutz in der Wüste, sondern auch, was wichtig ist, aus Vorausdarstellung der göttlichen Sukkot in der Gerechten, in der kommenden Welt. Und ahnt ihr etwas, auf welche Bibelstelle wird hier Bezug genommen, wenn es um ein zukünftiges Zelten Gottes mit seinem Volk in der Ewigkeit geht? Wo steht das in der Bibel? Und das ist eigentlich ganz einfach. Ja, Luther sagt, wir sehen die Hütte, Wohnung und Elberfelder, das Zelt Gottes bei den Menschen, genau. Einer der wunderschönsten Texte der Bibel. Und wenn ihr ein Buch liest, ich rate euch, guckt doch mal hinten nach, wie es ausgeht. Das ist nämlich das, was hinten steht, wie es endet. Gab es einen netten Mann, der las mal ein dickes Buch und einer fragte, was ist denn das für ein Buch, was du liest? Ist die Geschichte der Menschheit. Meinte andere, darf ich mal einen Blick auf das Ende werfen? Ihr habt das, den Luxus, ihr kennt das Ende. Und das find den Text, der ist so toll, den lese ich mit euch. Der steht ganz hinten in der Bibel, könnt ihr alle nachgucken, alle ganz leicht finden, die letzten Seiten. Und immer wenn es euch schlecht geht, könnt ihr da mal kurz nachgucken, garantiert. Da, wo wir mit Gott sein werden. Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach. Also gerne von euch nachgucken, Offenbarung 21, Vers 3. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, wörtlich, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist die Vision, um die es hier geht, das endgültige Zelt Gottes bei den Menschen. Und in der damaligen Zeit war das die entscheidende Dimension der Feste, denn man hatte viel zu leiden in den Römern und man hoffte auf eine bessere Zukunft, wenn der Messias kommt. Und was hier Petrus erkennt, ist genau das, wenn das anbricht, wenn das hier ist, wenn Elia da ist, wenn Jesus da ist, dann ist der Messias da, dann ist die Endzeit da. Und der Fehler von Petrus, wenn es denn hier einen gibt, war, dass er das festhalten wollte. Er wollte sofort Hütten aufbauen und da bleiben, im Paradies sozusagen, im neuen Jerusalem. Er wollte das Kreuz umgehen. Kann man ihm eigentlich nicht verdenken. Er hat die Bedeutung in dem Moment nicht verstanden. Dafür brauchte es Gottes Geist, ihm das klarzumachen, bis er die Pfingstpredigt gehalten hat. Also, er erkennt hier, das Ende ist da, das ist das endgültige Laubhüttenfest am Ende aller Zeiten. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Also die Verklärungsgeschichte bedeutet hier letztendlich Einbruch und Aufbruch der messianischen Zeit. Und dahinter wird man auch diesen Satz verstehen, der sehr verstörend direkt davor steht, vor dieser Geschichte, und der mir immer auch große Schwierigkeiten bereitet hat. Da steht nämlich vor dieser Geschichte Markus 9, Vers 1, und er sagte zu ihm, Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht kosten, bis sie die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes sehen, gekommen mit Macht. Viele Theologen, und wie ich auch am Anfang immer, habe das so verstanden, das bedeutet, die, die da stehen, werden das Reich Gottes kommen sehen, solange sie leben, nicht? Steht dort eigentlich so. Und man hat dann geredet von der großen Enttäuschung, warum ist das nicht gekommen, wieso wurde es immer wieder aufgeschoben, lesen wir im zweiten Petrusbrief, wo er sagt, nein, das schiebe ich nicht auf, sondern aus Barmherzigkeit wollen wir, dass alle Menschen zur Rettung kommen. Aber der Punkt hier ist, wenn es also darum geht, dass die mitkamen, erkannt haben, und das waren die, die dabei standen, dass hier das Reich Gottes anbricht, dann haben sie das genau gesehen. Sie war diejenigen, die ersehen haben in diesem Moment in der Verklärungserzählung, dass die Herrschaft Gottes mit Macht anfängt. Also sie werden es genau danach erleben. Und wenn hier jemand den Tod kostet, warum steht das da so brutal? Natürlich, Jesus steht davor, den Tod zu kosten. Also von diesem Ereignis her wird dieser Satz verständlich. Sie werden das Reich Gottes in Macht erleben. Die drei, die auf dem Berg stehen, werden die Herrlichkeit Gottes Reich in Jesus erscheinen sehen. Auf dem Berg überschattet sie die heilige Wolke Gottes. Sie sehen das wahre Laubhüppenfest gekommen. Sie sehen, Jesus ist die lebendige Tora, das ganze Wort Gottes. Und auch das ist wichtig, wenn wir jetzt sehen, wie der Text nämlich weitergeht. Markus 9, Vers 7. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Die heilige Wolke ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Die Wolke über dem Offenbarung zeigt Zeug Gottes Gegenwart. Und hier wiederholt sich die Szene, die Jesus in seiner Taufe erlebt. Da sagt Gott zu ihm, du bist mein Sohn, der Geliebte, an dir habe ich Wohlgefallen. Markus 9, Vers 7. An diese feierliche Proklamation tritt dieser Satz, auf ihn sollt ihr hören. Und das erinnert an den Aufstieg Mose, was Jesus sagt zur Tora. Auf sie soll man hören. Jetzt ist Jesus die lebendige Tora. Und das am Torafest. Juden wussten sofort, was gesagt ist. Das heißt, auf ihn, Jesus, sollt ihr hören. Das heißt, Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und das ist das Wunderbare in diesem Text. Wir sehen, Gott verändert. Er macht klar, dass er da ist, dass er für uns da ist. Und er ermutigt Jesus in dieser schwierigen Situation. Und da sind wir bei der Bedeutung für uns und für Jesus und für die Jünger. Und ich fange mit Jesus an. Was bedeutet das für uns? Klar, Jesus steht an einer entscheidenden Stelle seines Weges mit Gott. Und wir stellen uns manchmal Jesus so wie Superman vor, der zerreißt dann sein Gewand und geht ans Kreuz und schwebt dann weg. Das war ja nicht einfach. Sterben ist nie einfach und dann auch nicht so. Und auf diesem letzten Wegstück fragte er sich, würde er die Kraft und die Zuversicht haben, den Weg bis ans Ende zu gehen? Würde den Vertrauen in seinem Vater bewahren, dass er ihn auferweckt? Er wusste das, aber Jesus war eben nicht nur Gott, er war auch Mensch. Er kannte also seine menschliche Unzugänglichkeit. Er kannte die Niederungen des Daseins. Und er war nicht nur auf die Erde gekommen, um über allen Dingen zu stehen und hinwegzuschweben, um nicht zu leiden, sondern er wollte genau diesem Weg gehen. Und in dieser Begegnung mit Mose und Elia erfährt er die Zurüstung, die Ermutigung, die er braucht. So wie diese beiden Männer ähnliche Erfahrungen und Gottesbegegnungen gemacht haben, ebenfalls auf ihren Bergen, als sie fertig und entmutigt waren, so erhält auch Jesus hier die Bestätigung seines Auftrages und die Ermutigung. Du bist der geliebte Sohn. Und ich denke, das ist das, was wir auch immer wieder brauchen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir nicht sicher sind, wenn wir vor schweren Dingen stehen, wenn wir vielleicht Angst haben, wie geht es weiter? Dass wir zu Gott gehen, dass wir uns ermutigen lassen und genau das von ihm hören. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebtes Kind. Und durch Jesus dürfen wir Gott Papa nennen. Vater, Abba heißt aber nicht Vater, es heißt Papa. Auf Hebräisch, Griechisch. Das ist ganz deutlich. Also, wir dürfen zum Vater gehen und wir dürfen uns verändern und ermutigen lassen. Wir müssen keine Supermänner sein. Weil wenn wir das versuchen, geht es uns schlecht. Wenn es uns dann schlecht geht, kann man uns anklagen. Wenn wir denken, wir haben Gott enttäuscht, dann kommen wir nicht wieder zurück. Das sind Lügen, die uns von Gott trennen. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. Dass wir uns ermutigen lassen, verändern lassen. Und auch die Jünger haben das dringend gebraucht und Jesus wusste das. Er nahm sie deshalb mit auf diesem Berg. Er hat ihnen gezeigt, die Herrlichkeit, gezeigt, dass er berufen ist, dass das Reich Gottes jetzt anfängt. Dass diese Dimension des Himmlischen, wo Gott bei uns ist, dass die jetzt schon anbricht in ihm. Und sie sollen für das Kommende ermutigt werden. Und sie werden das auch. Und am Ende sehen sie Jesus allein. Sie gehen mit Jesus alleine runter. Also, sie kriegen die Ermutigung, die sie brauchen. Sie erleben, dass Jesus verändert wird. Und er ist das Beispiel für sie, dass sie auch diese Ermutigung brauchen, diese Veränderung. Und da sind wir an dem, was es für sie und für mich, für uns alle bedeutet. Und es gab ja Zeiten, da hatten wir noch Kolonien. Da gibt es eine Geschichte aus dieser Zeit, die ich sehr schön finde, die das veranschaulicht. Die Herrnhuter Brudermissionare wollten in Bismarck-Archipel, sollten sie das Wort Verklärung übersetzen. Gar nicht so einfach, nicht? Da gab es den Stamm der, wie heißen sie nochmal, guck ich mal nach, Kanaken, wisst ihr, wer das Schimpfwort kommt. Also die Hottentotten waren in Südafrika und hier waren die, wisst ihr, woher die in unsere Sprache Eingang gefunden haben, die Kanaken. Das war Bismarck-Archipel Deutsch-Neuguinea. Und die haben das versucht zu übersetzen und da fiel einem Missionar auf in Deutsch-Neuguinea, dass einer der Eingeborenen, die zum Gottesdienst kamen, einfach nicht gehen wollte. Der saß da vorne immer weiter und stand einfach ausgebreitet in Armen vor dem Altar und freute sich. Naja, und irgendwann wollte der Missionar ja mal nach Hause gehen, zu seiner Familie und vielleicht Mittagessen, kennt ihr das Problem nicht? Er wollte einfach irgendwann mal nach Hause, wie gesagt, macht er jetzt dem lieben Bruder das klar. Du, weißt du, ich freue mich, dass du das hier schön findest, aber weißt du, der Gottesdienst ist zu Ende. Also hat er ihn gefragt, was machst du da eigentlich? Warum bleibst du immer hier? Ist der bessere Weg, nicht? Und da fragt er ihn und der sagt dann zu ihm, ja du, also ich halte meine Seele in die Sonne. Und dieser Satz, Seele in die Sonne halten, wurde die Übersetzung für Verklärung. Und ich denke, das ist etwas Schönes, zu wissen, wie wir die Seele, wie wir uns in die Sonne halten können, die Sonne uns Licht, Freude und Veränderung schenkt. So ist es auch mit der Seele, wenn wir sie in Gottes Gegenwart bringen, die Seele in die Sonne halten. Das muss jetzt nicht auf einem Berg sein, aber ich denke, es ist wichtig, sich auch dafür Zeit zu nehmen, Gott zu suchen, gerade auch in solchen wichtigen Entscheidungen, Situationen, wo wir Gott brauchen, immer wieder neu. Vielleicht auch andere mitzunehmen, von denen wir wissen, sie brauchen es auch, wie Jesus das hier gemacht hat. Und wie sagt er im Johannesevangelium in seinen Abschiedsreden, lernt von mir, als Beispiel tue ich das. Er tut es hier als Beispiel, er dient ihnen letztendlich, indem er sie mitnimmt. Und es gibt solche Auszeiten, Höhepunkte, wo wir Gott erleben, wo wir zulassen können, dass diese Wirklichkeit Gottes in unser Leben einbricht und wir seine Herrlichkeit sahen. Wir lesen das bei Johannes, er schreibt das 60 Jahre danach, wir sahen seine Herrlichkeit. So hat ihn das geprägt, diese Erfahrung. Und das wünsche ich uns jeden Tag neu, auch heute und hier, dass wir das erfahren, seine Herrlichkeit sehen. Und dass wir das mitnehmen ins Tal, in den Alltag, wenn wir wieder rausgehen, nach Hause, in die Arbeit, zu den Nachbarn, in die Familie, wohin auch immer, zu den Herausforderungen, die wir auch haben, dass wir wissen, wir gehen nicht alleine dorthin, sondern wir gehen gesegnet, verändert dorthin, mit Kraft von Gott. Und wenn wir Gott suchen, wird uns das verändern. Er wird sichtbar. Und er wird uns sagen, er wird uns seine Liebe zeigen, das ist mein geliebter Sohn. Und wenn wir auf Jesus hören, kann nichts schiefgehen.